Willkommen bei Literamur mit Sigurd Brinkmann und
Clarisse Cosset. In unserer 9. Folge blicken wir mit der Lyrikerin, Essayistin und Prosa-Autorin Esther Dischereit zurück auf ein Ereignis, das das Leben von Menschen auslöschte, zerstörte, beschädigte. Yom Kippur ist ein Tag der Ruhe, der Sühne und der Versöhnung. Es ist der höchste jüdische Feiertag. Im jüdischen Kalender fiel Yom Kippur 2019 auf den 9. Oktober. In Halle gibt es eine kleine jüdische Gemeinde. Juden und Jüdinnen haben sich von Berlin nach Halle aufgemacht, um den Bet- und Fastentag mit der Gemeinde zu verbringen.
51 Menschen waren in der Synagoge versammelt, als ein Attentäter versuchte, die Tür aufzubrechen und so viele Menschen wie möglich zu erschießen. Als ihm das nicht gelang, tötete er eine Frau auf der Straße und einen jungen Mann in einem Dönerimbiss. Auf der Flucht verletzte er ein Paar schwer. Festgenommen wurde der Mörder erst nach einem Unfall. Das Entsetzen war groß. Dass sich Juden und Jüdinnen in einer Synagoge verbarrikadieren und Todesangst ausstehen mussten, wäre überall ein Skandalon gewesen. Nicht hinnehmbar. Aber wie soll man in Deutschland nicht daran denken, dass hier die Endlösung beschlossen und umgesetzt wurde? Der Mob fotografierte sich damals vor brennenden Synagogen. Menschen, die alles verachten, was ihnen nicht gleicht, streamen heute ihre Taten live mit Helmkameras. In Christchurch, in Pittsburgh, in Halle. Sie wollen das Leben von jüdischen Menschen auslöschen, von muslimischen Menschen, von Nicht-Weißen, von Frauen. Einzeltäter? Sie haben eine Gemeinschaft im Darknet und Familienangehörige, die vor Gericht schweigen.
Nach 25 Prozesstagen wurde der 28 Jahre alte, absolut reuelose Täter zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Esther Dischereit hat den Prozess beobachtet und sie hat nun ein Buch herausgegeben mit den Stimmen derer, die die Mordattacken und den Beschuss am 9. Oktober 2019 überlebt haben. Abgedruckt sind sie in dem Band »Hab keine Angst, erzähl alles«, auch die Stellungnahmen von Anwälten der Nebenkläger.
Esther Dischereit hat den Prozess gegen die Täter und die UnterstützerInnen des nationalsozialistischen Untergrunds verfolgt. Ihr Buch »Blumen für Othello« ist in einer deutsch-türkischen Ausgabe erschienen. Es ist eine Sammlung von Klageliedern. Sie spürt darin den Lücken nach, die im Leben der Angehörigen von Mordopfern des NSU klaffen. Und sie will verstehen, wie die Verbrechen möglich und ihre vollständige Aufklärung unmöglich gemacht wurden. Als Esther Dischereit am 9. Oktober 2019 von den Morden in Halle hörte, rief sie ihre Kinder an und fragte, wo sie gerade seien.
Ich hatte mich ja im Zusammenhang der Arbeit über die Verbrechen des NSU, Nationalsozialistischen Untergrund, sehr viel mit Rechtsextremismus beschäftigt. Und ich konnte mir vorstellen, dass Halle nicht der einzige Platz ist, an dem an diesem Tag ein Anschlag geplant sein würde. Und deswegen rief ich meine Kinder an. Außerdem hatte ich vorher mit Menschen zu tun gehabt, die von dem Anschlag in Pittsburgh betroffen waren. Und ja, also es rückte sozusagen näher an uns, an mich, an meine Familie, wie der Rechtsextremismus eben funktioniert. Und ich konnte mir das eben leider vorstellen, dass es noch an anderen Orten in der Bundesrepublik geschehen könnte. Also insofern war ich sehr in Sorge. Und im Weiteren hat mich dann ein anderes Problem beschäftigt. Ich erfuhr ja, dass ein Teil der BesucherInnen in der Synagoge aus Berlin gekommen waren, dass sie nicht deutschsprachig waren und dass sie in Halle dann auf eine Gemeinde getroffen sind, die deutschsprachig und russischsprachig war. Also ich meinte, eine Schwierigkeit zu sehen, wie diese verschiedenen Gruppen jetzt überhaupt miteinander weiter kommunizieren könnten und ja, also die Hilfe auch bekommen würden, derer sie bedurften. Es gab ja dann noch den zweiten Anschlag in der Ludwig-Wucherer-Straße gegen den Kiezdöner. da gegen die Brüder Tekin und die Leute, die dort in dem Imbiss zu der Zeit gewesen sind und später auch noch die Leute in Widersdorf und andere auf diesem Fluchtweg. Und mich hatte dann sehr beschäftigt, wie das zustande kommen kann, dass die so unterschiedlich Betroffenen ja Vertretungen bekommen, dass sie eine Stimme bekommen, dass sie Rechtsvertretungen haben können. Und durch das NSU-Verfahren war mir schon deutlich, wie wichtig ich das finde, dass die Betroffenen die Möglichkeit haben, sich auszudrücken und ja, wie ein gerechtes Verfahren sein sollte. Und auch psychosoziale Betreuung. Das war auch klar, dass die Menschen das brauchen würden. Und das hat mich erstmal sehr bewegt. Wie ist das möglich?
Verschiedene Verbände haben geholfen, eine psychosoziale Betreuung und Rechtsvertretung zu organisieren. Namentlich die mobile Opferberatungsstelle in Halle, der Berliner Verein OFEC und ein Verband, der Opfern rechtsextremer, antisemitischer und rassistischer Gewalt hilft. Symbolische Akte wie der Besuch des Bundespräsidenten in Halle seien wichtig, aber Betroffene brauchen sehr konkrete Hilfe und verbindliche Zusagen für die nächsten Monate.
Zum Beispiel die Stadt Halle, ja, die muss sich ja melden bei den BürgerInnen, die so zu Schaden gekommen sind. Auch der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat das getan. Das ist gut, das ist wichtig, das sind auch symbolische Akte, aber die Betroffenen brauchen auch sehr konkrete Hilfe. Zusagen über die nächsten Monate, was wird wann wo passieren, kann ich da was abrufen und da hängt es, da hängt es bis heute. Also das Problem des Opferschutzes, auch Opferfonds, der so schnell abrufbar wäre, mit persönlicher Begleitung für eine gewisse Dauer. Also diese Dinge, die sind ehrlich gesagt katastrophal. Das ist das Problem in Hanau, das ist das Problem bei dem Attentat in Halle, das ist das Problem der NSU-Geschädigten. Das ist wirklich unsäglich, wie diese Opferfonds zwar in irgendeiner Offizialität existieren, gibt ja auch einen Bundesopferbeauftragten, aber was hat er in der Tasche, was tut er real? Also wer kommt jetzt zum Beispiel mal für einen gewissen Zeitraum jede Woche zur Familie Mönke-Meyer-Zinnecker und fragt, was zu tun ist? Die Leute sind ja mit Institutionen konfrontiert, es ist ihnen nicht in der Wege gesungen, da diese Antragstellungen zu machen, sich durch diesen Sozialrechtsdschungel auch hindurchzufinden. Und sie sind ja einfach auch wirklich schwer gehandicapt. Sie sind ja nicht einfach, naja, sie haben da mal was erlitten und da können sie noch Papiere ausfüllen. Nein, sie sind jeden Tag mit ihrem Leiden konfrontiert, müssen das irgendwie bewältigen und da fehlen diese Hilfsangebote. Dramatisch und drastisch. Vielleicht hat es damit zu tun, dass die Bundesrepublik in dieser klaren Weise die Notwendigkeit eben als Folge rechtsextremistischer Taten so gar nicht auf der Agenda hat. Ich meine, wenn man Jahrzehnte damit zubringt, die Bedeutung des Rechtsextremismus zu leugnen, hat man eben auch nicht auf der Agenda, wie die Opferfonds ausgebaut werden.
Was sich wie ein roter Faden durch die Aussagen der Menschen zieht, die vor dem Magdeburger Landgericht berichteten, was ihnen am 9. Oktober 2019 geschah, ist die Kritik an der Polizei.
Ich erinnere noch, dass Rabbiner Jeremy Borowitz sagte, ja, also die Polizei, I'm sure they can do better. Ich bin mir sicher, die können das besser machen. Dahinter ist eine Erzählung, die wirklich unglaublich ist. Also man muss sich ja vorstellen, die Leute in der Synagoge zum Beispiel, die waren ja dann angewiesen, dort auszuharren. Ja, dann sagt ihnen die Polizei schließlich, dass sie da sind. Also viele berichten auch, dass es eine unendlich lange Zeit gedauert hat, bis überhaupt die Polizei erschien. Und dann erhalten sie doch das Gefühl, dass hier eine Täter-Opfer-Umkehrung stattfindet. Also bis hin zu vielen Taktlosigkeiten. Ich meine, unter diesen BesucherInnen sind Menschen, da sind in den Familien Auschwitz-Überlebende. Ja, da werden dann Nummern ausgegeben, die sollen dann nach Nummern vortreten und in den Bus einsteigen. Das geht gar nicht, denen wird das koschere Essen zunächst mal verweigert mitzunehmen und sie haben ja mal einen ganzen Tag gefastet. Offensichtlich hat da nie jemand von gehört, dass es möglich ist, dass Betende eben auch fasten und das Fasten dann auch brechen. Und in jeder Beziehung Rücksichtslosigkeiten, die Menschen im Bus wurden nicht beschützt, vor der Presse, ja. Es wurde auch bei der Betreuung dann also wieder kräftig daneben gelangt. Man hat eben eine katholische Nonne in den Bus geschickt. Das erinnert natürlich fatal an die Missionierungsversuche, die gegenüber jüdischen Menschen ja zwangsweise stattgefunden haben. Und Herr Borowitz sagte dann, ich will gar nicht in Zweifel ziehen, dass Sie es gut meinten, aber wissen Sie, in so einer Situation, wo jüdische Menschen so etwas passiert, da wollen Sie lieber mit jüdischen Menschen sein, das werden Sie doch verstehen. Am Ende muss er das amerikanische Konsulat bemühen, ja, um wieder mit seiner Familie nach Hause zu kommen, nach Berlin. Das ist unglaublich. Und die Familie in Widersdorf, Zinnecker, Mönkemeyer, ruft mehrfach nach dem Hubschrauber und dann wird ihnen gesagt, sie sollen doch nochmal rausgucken und irgendwie den Täter besser identifizieren. Also vollkommen idiotisch in diesem Moment hat Frau Mönkemeyer schon Kugeln im Körper und es hört einfach nicht auf. Sie bittet schließlich ihren Nachbarn, der Polizeidienststelle am Telefon, das zu erklären, damit ihr endlich geglaubt wird. Also so geht es eigentlich in einer Tour weiter.
Dieses Verhalten der Polizei, sagt Esther Düschereit, sei auch vom NSU-Verfahren bekannt. Die Betroffenen werden nicht getröstet. Man ging rüde mit ihnen um. Seitens der Polizei gab es keine Gedanken, dass ihr Auftreten in voller Montur auf Traumatisierte bedrohlich werden könnte. Einfühlsamkeit fehlte. Und wo Eintreten gefragt war, wurde abgewartet und zugeschaut.
Dann hat das Land Sachsen-Anhalt, das hat ja jetzt noch mal ganz spät so eine sehr intern gehaltene Sicherheitsmeeting da abgehalten und Betroffene mit eingeladen. Das ist alles spät, das ist zu spät, das ist im Grunde auch nicht mehr reparabel. Und die Frage ist, was soll eigentlich bei so einem Treffen rauskommen? Was sollen die Betroffenen da jetzt sagen, außer dass ihr Trauma eigentlich reaktiviert wird? Ja, sollen sie das jetzt nochmal schildern, wieder anderen Leuten? Zum wievielten Mal eigentlich? Die Dinge liegen doch auf der Hand. Und was ganz gravierend ist, ist natürlich das Vorgehen der Polizei in der Ludwig-Wucherer Straße. Da ist es ja so gewesen, dass Ismet Tekin, der Bruder des Rifat Tekin, der ja in dem Kiezdöner zur Zeitpunkt der Tat gewesen ist, der ist von außen zu Hilfe geeilt, setzt sich also dem Kugelhagel aus, um seinen Bruder und die dort im Kiezdöner befindlichen Leute zu erreichen. Und die 80 Meter weit positionierte Polizei, die vollständig ausgerüstet ist. Herr Tekin ist nicht ausgerüstet. Er hat weder Waffen noch irgendwie Bekleidung und so weiter. Diese Polizei ist vollständig ausgerüstet und geht nicht vor, um den Täter festzunehmen. Worauf haben die gewartet? Und diese Polizei wird im Gericht dann noch von der Richterin abschließend belobigt. Das ist mindestens befremdlich.
Wer die Aussagen von Ismet Tekin liest, er ist einer der Inhaber des Kiezdöners, in dem Kevin S. ermordet wurde, begreift nicht, warum ihm das Gericht so lange verweigern wollte, als Nebenkläger aufzutreten. Es waren zivilgesellschaftliche Gruppen, die den Zeugen Mut machten, ihre Stimme in diesem Strafprozess zu finden. Der Migrationsrat mit über 80 Organisationen war in Magdeburg präsent. Antifaschistische Gruppen, Einzelpersonen. Auch der freie lokale Radiosender Korax spielte eine wichtige Rolle. Menschen nutzten ihn, um frei zu sprechen über das, was gehört werden sollte. Esther Düschereit.
Das Verfahren selber im Gerichtssaal hat auf mich so gewirkt, dass ich mir dachte, ach, wenn jetzt Studierende Wenn jetzt Schüler hier die ganze Zeit Zugang gehabt hätten, das wäre so deutlich geworden, es wäre so klar geworden, was Rechtsextremismus wirklich bedeutet. Auf der einen Seite, es wäre auf der anderen Seite auch so sehr deutlich geworden, was es bedeutet für Betroffene, wenn ein BKA eben die Ermittlungen an dem und dem Punkt einstellt und bei dem gefundenen Einzeltäter dann auch aufhört. So, und alle diese Menschen hatten ja keinen Zugang zum Gerichtssaal. Und die Nebenklage hat dann auch einen eigenen Blog organisiert. Ich hatte mir dann aber gedacht, das ist auch wieder nur eingeweihteren Menschen zugänglich, welche, die das schon genauer und enger begleitet haben, die gewusst haben, wonach sie suchen. Und deswegen war ich der Meinung, man muss das zugänglich machen, man muss das öffentlich machen und man kann jetzt noch keinen Gewinn davon haben, dass es zum ersten Mal auditiv protokolliert wurde, denn der Zugang dazu ist eben auch beschränkt eben erst in 30 Jahren möglich. Das ist zwar eine Neuerung, dass es überhaupt als Audiomaterial mitgeschnitten wurde, das ist auch sicher gut, aber mit Material, das in 30 Jahren zugänglich ist, kann eigentlich keiner arbeiten. Das ist das eine Moment. Aber das andere, was mich immer bewegt hat, ist in der jüdischen Geschichte der Verfolgung muss dokumentiert werden. Es wird dokumentiert. Es ist immer dokumentiert worden. Es gibt Zeugnisse, die sind in die Erde vergraben worden und das hat man nicht gewusst, ob die jemand lesen kann und finden wird, aber es ist geschrieben worden. Und ich selber fühle mich auch in dieser Tradition. Ich denke, es ist etwas geschehen und was geschehen ist, muss beschrieben sein. Um seiner selbst willen. Das Dokument muss da sein, weil erinnert sein muss. Das ist nochmal eine andere Verpflichtung, die viel weiter zurückgeht als die Bedeutung, die es eben jetzt wegen dieses Anschlags in Halle hat. Es waren ja in Halle, in der Synagoge, einige Leute, in deren Familien Überlebende der Shoah sind. In diesen Familien ist vieles nicht erzählt worden und es ist doch da und es ist bewahrt worden. Für mich ist eines der eindrücklichsten Zeugnisse das von Rabbinerin Rebecca Blady. Die sagte, ich habe mit meiner Großmutter telefoniert. Sie ist über 90 Jahre alt, sie ist in New York. Und ich habe sie gefragt, ob ich ihre Geschichte hier erzählen darf. Und ich bin ausdrücklich beauftragt, das zu tun. Sie sagt, hab keine Angst, erzähl alles. Rebecca Bladys Großmutter hatte niemals die Möglichkeit, vor einem deutschen oder internationalen Gericht anzuklagen, was ihr geschehen ist. So. Und die Enkelin nimmt das jetzt an ihrer Stadt auch diesen Raum. Also es geht weit über die Betroffenheit durch den Anschlag jetzt direkt hinaus. Und es ist eine Aufgabe, die sie dort wahrnimmt. Und andere Menschen wurden durch den Nebenklagevertreter Mark Lupitsch in jiddischer Sprache adressiert, weil sie aus dem Jiddischen kommend jetzt in Deutschland sind und diesen Synagogenbesuch erlebt haben. Sie kommen aus dem Hintergrund von Osteuropa, sie kommen aus dem Hintergrund jüdischer Partisanen, die gegen die Nazis gekämpft haben, gegen die Einsatztruppen. All diese Geschichten waren ja mit da. Und in diesem Zusammenhang habe ich es eben für nötig angesehen, dass dokumentiert wird, dass dass die Geschichte der verschiedenen Betroffenen deutlich wird. Und sie ist auch eine besondere noch in anderer Hinsicht. Es ist in diesem Prozess, denke ich, schon gelungen, dass die Betroffenen, die im Kiezdöner zu Schaden gekommen sind, und die Betroffenen aus der Synagoge und andere, also sich miteinander sehr verbunden gefühlt haben. Also der Täter hat ja alle Facetten, die der Rechtsextremismus bietet, verfolgt. Also buchstäblich, täglich verfolgt.
Er machte Jagd auf Juden und Moslems, Geflüchtete und schwarze Menschen und Frauen. Die von den Attentaten in Halle Betroffenen haben sich nicht auseinanderdividieren lassen. Esther Dischereit erinnert daran, dass Ku Klux Klan-Anhänger, die durch Charlottesville marschierten, schrien: Der Jude wird uns nicht vertreiben. Charlottesville ist keine Hochburg der jüdischen Bevölkerung. Der Jude ist einfach der Inbegriff dessen, was man ablehnt. In Charlottesville war die afroamerikanische Bevölkerung gemeint.
Esther Dischereit hat uns mit dem von ihr herausgegebenen Buch »Hab keine Angst, erzähl alles« ein wertvolles Dokument an die Hand gegeben. Beim Lesen erkennt man, dass Menschen ungeachtet ihrer Bildung und Herkunft Vertrauen gefasst haben, ihr Empfinden und ihr Verlangen nach Gerechtigkeit in eigenen Worten auszudrücken. Sie sehen sehr klar, dass der Rechtsextremismus die Zivilgesellschaft im Kern bedroht und beseitigen möchte und dass es nicht reicht, einen Täter zu lebenslanger Haft zu verurteilen. Man darf seine Verbindungen im Darknet nicht ignorieren. Auch für denjenigen, der dem Attentäter Waffen beschaffte, hätte man sich interessieren müssen. Das Buch lässt ahnen, wie viele Leerstellen es in der Erforschung des Verbrechens gibt.
Also der Täter selber hatte das ja auf der Agenda, sich an die Community auch zu richten. Das war von vornherein so angelegt. Und es ist dann auch im Netz dokumentiert und kommentiert worden. Dieses wusste dann aber nicht das BKA, sondern das wussten die Sachverständigen Dr. Quent, Caroline Schwarz, die von der Nebenklage ins Verfahren eingeführt worden sind. Also da gibt es eine ganze Menge zu recherchieren, wer wie darauf reagiert hat und im Vorhinein sozusagen da schon als Befeuern gewirkt hat. Da geschieht aber eben leider nichts und der Fall wird wohl auch nicht wieder geöffnet werden. Offen ist ja auch, inwieweit das unmittelbare Umfeld, das aus dem Bekanntenkreis und familiären Kreis und Kreis des Dorfes und so weiter existiert hat, inwieweit da eben auch, sagen wir mal, nicht unbedingt Täterwissen verortet werden muss, aber doch muss ja ein Plateau geschaffen worden sein, das der Täter annehmen konnte, er würde nur etwas ausführen, was andere eben denken. Ja, wo kommt das her, dass jemand glaubt, er ist der Vollstrecker eines Willens, den doch um ihn herum alle so gutheißen würden? Das ist dann sozusagen das rechte Milieu der Mitte. Wie kommt das denn eigentlich zustande? Wer hat nicht frühzeitig gesagt, ich will dir auf dieser Party und auf dieser Geburtstagsfeier das nicht anhören, dass du hier hetzt? Oder wer hat stattdessen gegrient? Das ist kein Staatsverbrechen, aber das ist natürlich der Boden, der sozusagen als Konsens implantiert wird. Und zu denken gegeben hat mir durchaus auch stark, dass die Mutter eben Ethikunterricht gegeben hat als Lehrerin. In dieser Schule hat nie ein Zweifel daran geherrscht, dass sie also eine gute Lehrerin gewesen sei. Aber der Brief, den sie eben selber im Zusammenhang des versuchten Suizids hinterlassen hat, ist antisemitisch, ist selbst antisemitisch. Also da tun sich schon Abgründe auf. Auch der Freund der Schwester, er wird von einer Nebenklägerin gefragt, was tun Sie, damit Ihr kleiner Sohn nicht ebenfalls Rechtsextremist wird? Und dann sagt er, weiß ich nicht. Ne, weiß ich nicht. Also ungefähr so, naja, kann ja wohl sein oder was. Also das sind Fragen, die bleiben alle ungelöst.
Esther Dischereit hatte sich nicht von vornherein vorgenommen, Prozessbeobachterin zu sein und konstant am Verfahren teilzunehmen. In der Zeit aber verdichtete sich in ihr die Gewissheit, dass es sinnvoll wäre, in einem Buch Zeugnis zu geben.
Der Prozess hat mir einfach nur deutlich gemacht, wie wichtig es ist, sich gegen Rechtsextremismus zu engagieren. Also da immer wieder drauf zu bestehen, dass die Ermittlungsbehörden tun, was sie tun sollen. Ja, wir haben ja fast zeitgleich auch weitere Ergebnisse im NSU 2.0-Verfahren gehabt, wo Seda Baca Yildiz die ganze Zeit bedroht wird, die Nebenklagevertreterin aus dem NSU-Prozess. Also das ist einfach eine so ernstzunehmende Gefahr und Bedrohung dieser Gesellschaft, sie einfach nicht darauf reduziert werden kann, ach ja, das ist jetzt passiert. Gleichzeitig lief auch das Verfahren wegen des Attentäters gegen Herrn Lübcke in Frankfurt. Ja? Es ist außerordentlich bedauerlich, dass erst durch das Attentat auf einen Politiker, auf ihn, also auch auf einen Angehörigen der Mehrheitsgesellschaft, deutlicher geworden ist, wie sehr eigentlich alle Teile der Gesellschaft davon bedroht sind. Also dieses Verfahren hat mir das nochmal auch persönlich als dringende Botschaft gezeigt und auch einfach, sagen wir mal, die Nähe zu allen Gruppen, die sich in dieser, als Teil dieser Bewegung der vielen versteht, nochmal gestärkt. Und was das Prozessgeschehen betrifft, kann ich nur sagen, ich hoffe sehr, dass dieser Prozess zu einem weiteren Anstoß innerhalb der juristischen Zunft führt, innerhalb der Verfahrensweisen, wie Strafprozesse geführt werden, die solche politischen Dimensionen haben. Also die Betroffenen in den Vordergrund stellen und ihnen den Platz geben.
Und noch etwas wurde deutlich und Esther Dischereit spricht es aus. Es gibt Menschen, namentlich die Hinterbliebenen der Ermordeten, die nicht imstande sind, öffentlich aufzutreten und zu agieren.
Durch die Beauftragung der Nebenklage ist ihre Stimme des Vaters von Kevin S. ja auch da gewesen. Kevin S. Vater hat auch ausgesagt, aber er konnte die Aussage einfach nicht durchstehen. Er konnte das nicht durchstehen. Und das ist auch etwas, das wir einfach sehen müssen, dass die Familien, die von diesen Morden betroffen sind, deren Kinder verloren sind, deren Kinder umgebracht sind, die können nicht immer öffentlich und stark sein müssen. Und es ist auch Aufgabe des Gerichts, sie mit und ihrer mit zu bedenken. Und das muss bestehen bleiben können, dass auch Menschen nicht sprechen können. Dass sie nicht sprechen können, dass sie sich zurückziehen müssen, dass wir mit ihnen sein wollen. Wir können das zeigen. So ein Buch ist vielleicht ein Zeichen, etwas wie, ich trete auf jemanden hinzu und ich will mit dir sein. Aber es ist eben ihre Trauer.
der von Esther Dischereit herausgegebene Band »Hab keine Angst, erzähl alles« ist Ende August im Herder Verlag erschienen. In ihm sind Stimmen der Überlebenden der Attentate von Halle abgedruckt, Gerichtsprotokolle, Reden der Anwälte, Interviews und Porträts einzelner Nebenkläger.
Wer die engagierte Herausgeberin dieser Zeugnisse näher kennenlernen will, dem empfehlen wir ihr 2020 erschienenes Buch »Mama, darf ich das Deutschlandlied singen?« Esther Dischereit hat darin Texte zusammengestellt, die zeigen, wie entschieden sie sich in politische Angelegenheiten einmischt und wie viel ihr daran liegt, demokratische und solidarische Prozesse voranzutreiben. Sie kultiviert, wie Aleida Aßmann, die Friedenspreisträgerin des Deutschen Buchhandels, sagt, ein Langzeitgedächtnis für die Mutigen und Einsatzbereiten. 2019 und 2020 war Esther Dischereit als Dozentin für Poetik an Universitäten in New York und Missouri eingeladen. Und es erschien eine zweisprachige Ausgabe älterer und neuer Gedichte. Der vielfach ausgezeichnete Lyriker Ian Galbraith hat sie ins Englische übertragen. Wir haben Esther Dischereit gebeten, zwei neue Gedichte zu lesen.
1866, Gasthaus zum Lamm. Hinter den Judenhäusern, bis 1925 wohl noch, dann Amerika. Ein Stein auf den Gräbern des Judenfriedhofs, in deutschen Worten und denen für Adonai, dem Herrn. In dem 60-Leute-Dorf zwischen den Äckern und Hügeln, eine Stunde entfernt von der Stadt, leben zwei Sinti-Familien. Ein Paar von der Grenze, die Frau von hier, er von dort. Und der Diamantenschleife aus Amsterdam geflohen vor Isabella, saßen später für den 12-jährigen Jesus im Tempel Modell oder standen über Auschwitz nach Warmelingen, da wo die Straße hinter den Judenhäusern heißt in Warmelingen mit Katze und Hund neben dem grobkörnig verputzten Haus der Nachbarin, bei der die betenden Männer über der Schlafzimmerdecke zu hören sind, mit ihren alten Schuhen. Es knarrt ein bisschen, wenn sie sich neigen an den Samstagen, hört sie nicht, will den Fremden den Weg nicht zeigen, nie, nicht, kein Betsaal hier gegeben, will nicht nichts finden unter dem Dachboden. Die Lehrer daneben halten die Jalousien geschlossen. Im Dorf nebenan wartet ein alt gewordenes Goebbelskind. Rosa, vom Haus hinter den Judenhäusern, ist die aus Auschwitz, sitzt neben ihm bei der Kirmes und hebt ein schäumiges Bier. Die andere auch. Sie schlürfen und wischen die weißen Münder ab. Auf dem Dachboden liegen abgerissene Schulterstücke. Die Gewesenen. Nicht einen Schritt kann ich tun, ohne den Gewesenen zu begegnen. Die Frauen, die eine Schirmmütze tragen und Jogginghose, die eine in Pink, wissen das nicht. Die Gewesenen, hinter und vor ihnen, und begleiten sie den Berg hinauf, den sie mit ihren Kindern besteigen, deren Fahrräder schiebend, wenn sie noch klein sind. Ach wirklich, sagen sie. Das ist interessant und kaum zu glauben. Am Fuße des überwucherten Friedhofs entkorken die Jungs ihre Biere, rauchen, Musik, Hosen in Tarnfarben und kurzgeschnittene Haare sehr kurz. Die Gewesenen gehen mitten durch sie hindurch. Es stört sie nicht. Einer rülpst, sie sehen dem Wege nach, als sei da einer gegangen. Es war aber nur ich. Es war aber nur ich.
In der nächsten Folge von Literamour sprechen wir mit der französischen Schriftstellerin Cécile Weißbrot über ihren neuen Roman Nevermore und mit der Übersetzerin Karin Utendörfer über ihre Arbeit an Ryoko Sekigushis Buch Nagori. Die franco-japanische Autorin und ihre Übersetzerin werden am 25. September in Tübingen mit dem neu gestifteten Literaturpreis Première ausgezeichnet. Wie immer freuen wir uns über ein Feedback und Kommentare zu dem, was wir tun. Bis zur nächsten Ausgabe verabschieden sich Clarisse Cosset und
Sigurd Brinkmann.